NDR Info. Themen des Tages.
Neigt sich der Krieg in der Ukraine tatsächlich dem Ende zu? Was von Putins Äußerungen zu halten ist, fragen wir gleich. Weitere Themen unter anderem planmäßige Evakuierung auf der MV Hondius, Start des DGB-Bundeskongresses in Berlin, Deutschland erreicht seinen Erdüberlastungstag und Fußball und Tennis im Sport am Sonntag. Ich bin Ulrike Heckmann. Guten Abend. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist im fünften Jahr und Präsident Putin hat die Ziele seiner Spezialoperation, wie der Krieg in Russland hier offiziell genannt wird, bisher nicht erreicht. Nun sagte er gestern Abend in Moskau, er glaube, dass sie sich dem Ende zuneige. Wie muss man das lesen? Das habe ich unseren ARD-Korrespondenten für Moskau, Björn Blaschke, gefragt, der Putins Rede anlässlich der Militärparade gestern zum Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland verfolgt hat.
Naja, ich glaube, dass er einfach so ein bisschen Optimismus verbreiten muss, weil er ja in der eigenen Bevölkerung mittlerweile eine gewisse Kriegsmüdigkeit erkennen kann, wenn er denn auf seine Bevölkerung gucken sollte. Und diese Kriegsmüdigkeit äußert sich so, dass seine Wirtschaftsvertreter mehr oder weniger unverhohlen ja auch schon Kritik äußern. Es rumort in der Gesellschaft, in der breiten Gesellschaft. Seine Umfragewerte sind in letzter Zeit gesunken. Das alles sind natürlich Dinge, die sowas wie Optimismus verlangen. Und ich glaube, dass er diesen Optimismus gefüttert hat gestern Abend. Und er hat natürlich nebenbei auch noch Donald Trump, den US-amerikanischen Präsidenten, auch noch wahrscheinlich versucht, ein wenig ruhig zu stellen. Denn mit ihm möchte er sich's ja auch nicht verscherzen. Also das sind alles Dinge, weshalb er da gestern, glaube ich, so ein bisschen Optimismus verbreitet hat. Ob er dahinter steht, das weiß ich nicht. Er sagte nun immer, dass er eigentlich Frieden wolle, wenn es geht, auf diplomatischem Wege. Aber wenn er das eben nicht schafft auf diplomatischem Wege, dass er das dann eben militärisch erreichen will.
Zwischen Kiew und Moskau gab es Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskrieges bisher unter Vermittlung der USA. Ohne die Europäer, auch weil der Kreml das ablehnte. Plötzlich nun spricht Putin eine mögliche europäische Vermittlung an. Er brachte ja Altkanzler Schröder als Kandidaten ins Gespräch, dessen Büro das schon abgelehnt hat. Aber ist die EU doch wieder mit am Verhandlungstisch aus russischer Sicht?
Naja, er hat immer gesagt, dass er mit allen reden würde. Also ob es jetzt Zelensky ist, der gerne kommen könne, aber dann müsste Zelensky eben nach Moskau kommen, das hat Putin ja gestern Abend auch gesagt, oder ob es die Europäer sind, das alles hat er nie in Bausch und Bogen verdammt, sondern er hat immer gesagt, er werde gegebenenfalls mit jedem reden, der das Gespräch mit ihm sucht. Und dass er das jetzt mit angeführt hat, das ist, denke ich, durchaus so, dass er wahrscheinlich, wenn da Herr Macron oder Herr Merz jetzt anrufen würden, durchaus so, dass er mit ihnen reden würde. Die Frage ist, was würde er ihnen erzählen? Nimmt er sie ernst oder eben doch nicht? Hört er dann doch am Ende eher auf Donald Trump? Ich glaube, dass es letztlich eine Nebelkerze war. Der wollte auch da ablenken von seinen wahren Problemen, will wieder Hoffnung spenden, dass es ja möglicherweise demnächst zu Ende geht mit diesem Krieg und dass er darüber selbstverständlich auch mit jedem reden würde. Ich glaube es ihm aber einfach nicht.
Putin sprach ja auch mögliche direkte Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj an. Gibt es da einen neuen Stand oder haben alle recht, die, wie es ja auch aus Regierungskreisen in Berlin gleich hieß heute, das sei nur ein weiteres Scheinangebot?
Ja, ich glaube, das ist ein Scheinangebot. Also letztlich wird er nur auf eine Seite hören und das sind die USA. Und die USA müssten wirklich den Druck verstärken gegen ihn und nicht den Druck jetzt wieder aufweichen, was ja im Zuge der Ölkrise durch den Krieg gegen Iran letztlich gemacht haben. Sie haben ja zeitweilig der Schattenflotte genehmigt, Öl wieder auszuliefern. Ich glaube, das sind die falschen Zeichen, wenn man denn tatsächlich Putin beeindrucken will. Und diese richtigen Zeichen, die da kommen müssten, die können, denke ich, eher von Trump kommen. Er nimmt die Europäer, also er, Putin, nimmt die Europäer schlichtweg nicht ernst, glaube ich.
Russischen Meldungen zufolge soll es schon bald neue US-Gespräche geben in Moskau.
Ja, hat es geheißen aus Moskau. Aber auch da wissen wir keinen Termin bisher. Es wird dann auch immer auf Nachfrage gesagt, ja, prinzipiell sind wir gesprächsbereit. Aber es gibt momentan keine Termine. Manchmal heißt es dann eben auch, Die USA sind momentan eben auch in andere Verhandlungen noch verwickelt. Stichwort nochmal Iran-Krieg. Also insofern, auch da wird, glaube ich, eher gesagt, wir sind auf jeden Fall verhandlungsbereit. Aber wann das dann tatsächlich soweit sein soll, das wissen wir schlichtweg nicht.
Unser ARD-Korrespondent für Russland, Björn Blaschke. Nach Angaben der spanischen Behörden lief alles planmäßig und unter strengen Schutzmaßnahmen. Nach Ankunft vor Teneriffa wurde das von einem Hunter-Virus-Ausbruch betroffene Kreuzfahrtschiff Honius heute evakuiert. Mehrere Länder haben Rückholflüge für ihre Staatsbürger organisiert. Das Schiff selbst soll weiter nach Rotterdam in den Niederlanden fahren, um dort desinfiziert zu werden. Julia Macher.
In Beibooten, in kleinen Gruppen, wurde ein Großteil der Passagiere sowie ein Teil der Crew der MV Hondius an Land gebracht. Vom Hafen Granadilla im Südosten Teneriffas brachten Busse des spanischen Katastrophenschutzes die Menschen zum 10 Minuten entfernten Flughafen an die Startbahn zu den abflugbereiten Charter- und Militärmaschinen. Vor dem Landgang hatte ein Ärzteteam alle Passagiere untersucht. Keiner von ihnen zeigt bisher Symptome. Eine Gefahr für die Inselbevölkerung bestehe nicht, so Virginia Barcones, Direktorin des spanischen Zivilschutzes. Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Menschen auf den Kanaren beruhigt sein können, weil es in keinem Fall zu einem Kontakt mit der Zivilbevölkerung kommen werde. Die gesamte Rückführungsaktion findet in eigens abgesperrten und bewachten Bereichen statt. Das Personal, das in Kontakt zu den Passagieren tritt, hat die entsprechenden Schutzausrüstungen. Auch seine Sicherheit ist garantiert. Die vier deutschen Passagiere fliegen gemeinsam mit Personen aus den Niederlanden, Belgien, Griechenland und Lateinamerika zunächst in die Niederlande, reisen von dort begleitet von Ärzten nach Deutschland. Das letzte Flugzeug soll morgen die Kanareninsel Teneriffa verlassen, das Kreuzfahrtschiff anschließend Kurs auf Rotterdam nehmen. Die Rückführung ist logistisch aufwendig. 23 Länder sind an ihr beteiligt. Sowohl der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO wie auch der Papst haben sich für die Solidarität und die Aufnahme der MV Hondius durch Spanien bedankt.
Bundesfinanzminister Klingbeil von der SPD war zwei Tage lang zu Besuch in Kanada. Es ging um eine Vertiefung der Zusammenarbeit beider Länder angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs und der Rolle der USA. Die europäischen Partner wollten eine starke transatlantische Perspektive, hieß es. Die Unruhe in der schwarz-roten Koalition holten den Vizekanzler auch in Toronto ein, berichtet Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein. Obwohl es dort auch viele Wohlfühltermine für Klingbeil gab, vor allem beim Treffen mit seinem kanadischen Amtskollegen.
Oh, very pleased to meet you, Minister Champagne. Welcome to Canada.
Wer auch immer in den Weg von Kanadas Finanzminister François-Philippe Champagne gerät, darf sich auf ein paar laute, freundliche Worte gefasst machen. Für seinen Gast aus Deutschland, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, hat sich Champagne oder auch Champagne, je nachdem, ob er gerade Englisch oder Französisch spricht, gleich zwei Tage freigeräumt.
Yeah, my friend Lars, which is an amazing friend.
Mein Freund Lars, ein großartiger Freund. Wieder und wieder beteuert der kanadische Minister die engen Beziehungen.
Lieber François-Philippe,
nennt Klingbeil seinen Amtskollegen, sagt, Kanada sei für Deutschland ein wichtiger, enger, ein verlässlicher Partner.
A close and reliable partner.
Bei Champagne klingt das dann so.
They call us the natural partners.
Sie nennen uns natürliche Partner.
I call us natural friends.
Ich nenne uns natürliche Freunde. Kanadas Finanzminister trifft mit Klingbeil Wirtschaftsvertreter, Politiker. Gemeinsam touren sie auch durch eine Werkhalle des Flugzeugbauers Bombardier. Dort gibt es Applaus für die Angestellten und Smalltalk. Von einem aus Deutschland ausgewanderten Facharbeiter will Klingbeil wissen.
For the World Cup, your fingers crossed for Germany.
Drückt er bei den anstehenden Fußball-Weltmeisterschaften Deutschland oder Kanada die Daumen?
And for Canada.
Beiden natürlich. Die Antwort ganz nach Finanzminister Champagnes Geschmack. Gruppenfotos, Applaus, Händeschütteln, warme Worte. So geht das zwei Tage lang in einem fort. Torontos Bürgermeisterin Olivia Chow hat sich für ein kurzes Treffen mit Klingbeil extra zu ihrem schwarzen Blazer einen roten und einen goldenen Schal angezogen.
I thought, you know, red and gold.
Wo Klingbeil auch hinkommt, die deutsch-kanadische Freundschaft wird zelebriert. Doch so unterhaltsam das teilweise ist, so ernst der Hintergrund. Kanada steht genau wie Deutschland enorm unter Druck. Die so wichtigen Beziehungen zu den USA Unter US-Präsident Trump werden sie hart auf die Probe gestellt. Gewissheiten wanken, und so versichert Klingbeil:
Wir setzen beide Länder auf Stärke durch Kooperation. Wir sind gerade in einer Phase, in der wir eigene Resilienz erhöhen und Abhängigkeiten reduzieren, damit man uns nicht international erpressen kann.
Noch mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit bei der Energieversorgung, bei Rohstoffen, künstlicher Intelligenz und in der Rüstungsproduktion. Immer wieder wird das bei dem Besuch angekündigt, ja beschworen, ohne dass es aber konkreter wird. Der Besuch in Toronto, für Klingbeil hätten das halbwegs entspannte Tage werden können, wären da nicht die Nachrichten aus Berlin.
Ja, muss nicht drum herum reden, dass die letzten Wochen nicht gut waren.
Noch in Kanada macht Klingbeil öffentlich. Am Dienstag wird der Koalitionsausschuss tagen. Er möchte, dass
diese Koalition wieder in einen anderen Modus schaltet, nämlich das Miteinander, die großen Dinge in diesem Land hinzubekommen.
Die positive Energie aus Kanada. Vielleicht kann Klingbeil davon zumindest etwas mit zurück nach Berlin bringen.
Das Miteinander, die großen Dinge in diesem Land hinbekommen, das dürfte auch ein Wunsch der DGB-Spitze sein, die von heute an nach Berlin eingeladen hat zum Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der alle 4 Jahre stattfindet. Unter dem Motto »Stärker mit uns« geht es um die Leitlinien gewerkschaftlicher Arbeit in den kommenden Jahren. Und das in politisch und auch wirtschaftlich bewegten Zeiten. Wir erleben eine Arbeits- und Wirtschaftswelt im Umbruch. Wo stehen die Gewerkschaften in Deutschland dabei überhaupt? Das habe ich Wolfgang Schröder gefragt, Professor für Politikwissenschaften an der Uni Kassel.
Stehen mittendrin. Sie versuchen, die vorhandenen Regularien zu halten. Das heißt also Tarifverträge, Mitbestimmung, die Vorkehrungen des Sozialstaats, sehen aber, dass es immer schwieriger wird, weil sie selbst weniger Mitglieder haben und weil auf Arbeitgeberseite ein geringeres Interesse an sozialpartnerschaftlichen Arrangements besteht. Und dann kommt der Staat, der auch dabei ist, seinen Sozialstaat umzubauen. Und das betrifft eben auch Arbeitnehmerrechte und Beteiligungsmöglichkeiten von Beschäftigten.
Hinzu kommt ja noch etwas anderes. In der SPD hatten die Gewerkschaften ja über Jahrzehnte ihren angestammten politischen Partner. Doch bei den letzten Wahlen hat die SPD viele ihrer Stammwähler in der Arbeiterschaft an die AfD verloren. Ist das auch ein Zeichen, dass die Gewerkschaften an Einfluss verlieren oder womöglich schon verloren haben?
Das würde ich nicht überbewerten, weil hier ist eine Gruppe von Menschen, die früher entweder gar nicht gewählt haben oder auch teilweise Sozialdemokratie, Christdemokratie und andere Parteien, die aber nicht unbedingt in den Gewerkschaften und in der Sozialdemokratie den Garanten für eine stabile sozialstaatliche Entwicklung sehen. Aber es ist ein klares Warnsignal und vor allen Dingen, was wirklich sehr prekär ist, dass die Sozialdemokratie immer weniger als der Anwalt die Referenzposition für Beschäftigte und Arbeitnehmerschichten, vor allen Dingen im unteren, mittleren Bereich, gesehen wird.
Vor welchen Herausforderungen steht denn der DGB da, wenn er sich in Zukunft aufstellen will, auch angesichts der nächsten anstehenden Wahlen und der jüngsten Umfragen, wonach ja die AfD in Sachsen-Anhalt zum Beispiel mit jetzt 41% Zustimmung erstmals klar auf Platz 1 liegt?
Naja, sie sieht sich damit konfrontiert, dass eine Kraft immer stärker wird, die Gewerkschaften als Gegner sieht, und zwar sowohl in der Wirtschafts- und Sozialpolitik und noch viel stärker in der Demokratiepolitik. Und das kann zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wenn man das Regierungsprogramm der AfD genau studiert, bedeuten, dass hier alles versucht wird, wenn eine AfD an die Macht kommen sollte, um Positionen von NGOs, von Gewerkschaft, von Wissenschaft, von Kirchen zu schleifen und deren Rolle im öffentlichen Leben in einem starken Maße zu reduzieren.
Stichwort Demokratie. Da wird ja immer wieder gesagt, die Gewerkschaften seien auch wichtig für die Stärkung der Demokratie. DGB-Chefin Fahimi hat das zur Eröffnung des DGB-Kongresses heute in Berlin auch angesprochen. Aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen die Gewerkschaften gerade dafür, für die Demokratie?
Ja, man muss sehen, wir leben ja in einer Demokratie im Kapitalismus. Und das heißt, das Grundgebot der Demokratie ist die Gleichheit. die Grundorientierung von Marktwirtschaft und Kapitalismus ist die Ungleichheit. Und mit dem Modell der Wirtschaftsdemokratie versucht man gerade in der Wirtschaft Haltelinien für Beteiligung, für Mitbestimmung, für ein gutes Arbeitsleben zu organisieren. Und in dem Maße, in dem diese Regularien zur Disposition gestellt werden, ist auch das Maß an Demokratie in der Wirtschaft rückläufig. Was wir zum Beispiel daran feststellen können, dass es heute nur noch in 7% der Betriebe Betriebsräte gibt, dass nur noch etwa 38-39% der Beschäftigten insgesamt in Betrieben arbeiten, in denen ein Betriebsrat existiert. Und das ist ja so eine Minimalposition, wo Arbeitnehmer auch ihrerseits Referenzpositionen haben, um sich im Arbeitsleben durchzuschlagen und Ansprechpartner, die dazu beitragen können, dass ihre Rechte auch gewahrt sind.
Ihre Wahrnehmung, inwieweit können die Gewerkschaften denn da parteiübergreifend Brücken schlagen?
Das können sie sehr wohl, weil die deutschen Gewerkschaften sind Einheitsgewerkschaften. Das heißt, anders als in der Weimarer Republik, wo wir sogenannte Richtungsgewerkschaften hatten, also so sozialdemokratisch-liberale, kommunistische und christliche, gibt es seit 1945 Einheitsgewerkschaften. Das bedeutet auch, dass in den Vorständen in der Regel auch Vertreter unterschiedlicher Parteien zusammen sind. Die haben gute Kontakte sowohl ins Unionslager, SPD-Lager, ins linke Lager, auch ins grüne Lager hinein. Und das können Sie auf jeden Fall gut nutzen, weil unser Wirtschaftsmodell ja in starkem Maße eigentlich auf Kooperation aufgebaut ist. Und für Kooperation braucht man starke Akteure, die diese Kooperation nicht nur machtpolitisch tragen können, sondern auch ideenpolitisch, also die Vorstellung haben, was man tun muss, um auf die veränderte Arbeitswelt auch reagieren zu können. Und das ist ja eigentlich die Hauptherausforderung, dass nämlich die Arbeitswelt sich durch die technologischen Entwicklungen, vor allem künstliche Intelligenz, durch neue Wertschöpfungsketten, durch neue Ressourcen, doch sukzessive grundsätzlich verändert. Und um Sicherheit im Wandel zu ermöglichen, braucht man starke Akteure, die das begleiten. Und da sind Gewerkschaften gefragt.
Wolfgang Schröder, Professor für Politikwissenschaften an der Uni Kassel. Das Jahr ist noch jung, aber bereits heute hat Deutschland die Menge an natürlichen Ressourcen der Erde verbraucht, die ihm rein rechnerisch gesehen anteilig zustehen, so die Organisation Global Footprint Network. Dieser Think Tank mit Hauptsitz in Kalifornien analysiert die ökologischen Fußabdrücke der einzelnen Staaten und errechnet daraus, wann sie ihren jeweiligen sogenannten Erdüberlastungstag erreichen. Dominik Bartoschek.
Die Industrie braucht Energie, Autos verursachen CO2 und wertvolle Böden verschwinden unter Beton und Asphalt. Jeden Tag verbrauchen wir in Deutschland also viele Ressourcen. Die Erde kann diese nur bis zu einem begrenzten Zeitpunkt erneuern und dieser Zeitpunkt ist für Deutschland genau heute, hat die Non-Profit-Organisation Global Footprint Network berechnet. Demnach sind unsere natürlichen Ressourcen für dieses Jahr verbraucht und wir leben ab sofort auf Pump. Würden alle Länder auf der Erde so wirtschaften und konsumieren wie wir, dann bräuchte es dafür nicht nur einen Planeten, sondern gleich drei. Der BUND verlangt aus diesem Anlass ein Umdenken der Bundesregierung. Energiesparen müsse oberste Priorität bekommen. Unter anderem fordern die Umweltschützer ein generelles Tempolimit auf Autobahnen, den Ausbau der erneuerbaren Energien und der E-Mobilität.
Heute ist auch bundesweiter Tag gegen den Schlaganfall. Er soll darauf aufmerksam machen, wie man vorbeugen kann, woran man einen Schlaganfall erkennt und wie man in einem akuten Fall richtig reagiert und er soll zeigen, welche Hilfsangebote es gibt, um mit den Folgen eines Schlaganfalls im Alltag klarzukommen. Dazu gehören auch sogenannte Schlaganfall-Lotsen für die Nachsorge. ARD-Gesundreporterin Alina Ryazanova stellt das Projekt vor.
Die Schlaganfall-Lotsin Isra Kedder telefoniert mit einem Patienten, der vor 2 Monaten einen Schlaganfall erlitten hat.
Und mit dem Gehen geht es jetzt schon besser. Das heißt, Sie können auch eine längere Strecke laufen.
Der 71-Jährige ist einer von 21 Patientinnen und Patienten, die seit dem Start des Bilotse-Projekts im Sommer 2025 von 2 Lotsinnen betreut werden. Ein Jahr lang unterstützt Isra Kedder Betroffene und ihre Angehörigen während und nach der Behandlung im jüdischen Krankenhaus.
Wenn sie wieder zu Hause sind, müssen eben sehr viele Dinge organisiert werden. Und damit sind die Patienten und die Angehörigen oft eben überfordert, weil es braucht eigentlich jemanden, der sich im Gesundheitswesen auskennt, um diese Dinge zu planen und zu organisieren.
Auch Evelyn Augtun fühlte sich überfordert. Ihr Mann lag nach dem Schlaganfall im künstlichen Koma und braucht immer noch viel Betreuung.
Man ist ja schon sehr belastet, alleine durch den Schlaganfall, den der Partner erlebt hat. Man hat ja viel um die Ohren, muss sich um ganz viele Sachen kümmern. Und die Schlaganfall-Lotsen sind halt für meinen Mann und mich da, um uns zu unterstützen und Sachen klarzustellen.
Es sind fast 270.000 Menschen in Deutschland, die jährlich einen Schlaganfall erleiden. Das Risiko eines zweiten Schlaganfalls sei deutlich höher, wenn die Menschen sich selbst überlassen werden, sagt Dr. Gerhard Jan Junge-Hülsing, Chefarzt der Neurologie am Jüdischen Krankenhaus Berlin. Gerade in Gegenden wie Berlin-Wedding, wo viele Menschen allein wohnen oder arm sind, sei die anschließende Betreuung durch die Schlaganfall-Lotsinnen umso wichtiger.
Das Entscheidende im Lotsenprojekt ist, dass sie sich nicht nur um administrative Dinge kümmern, sondern eben auch um die Nachbehandlung. Also der Kontakt mit den Hausärzten, dass die ein cholesterinsenkendes Medikament verschreiben, dass die Blutdruckeinstellung funktioniert und so weiter und so fort. Das heißt, da hilft man, alles zu tun, dass es eben nicht dazu kommt.
Also nicht zu einem neuen Schlaganfall. Dazu gehört auch, Betroffene zu motivieren, zurück in den Alltag zu finden, wieder soziale Kontakte aufzubauen und gesünder zu leben, erklärt Isra Keller.
Oft kommt das eigentlich von den Patienten schon alleine. Ja, ich weiß, ich könnte was daran ändern, ich könnte das Rauchen reduzieren. Und wenn das nicht von alleine kommt, dann können wir das auch gemeinsam anregen, indem wir erstmal natürlich aufklären zu den Risikofaktoren, wozu das führen kann.
Die Teilnahme am Biloze-Projekt ist kostenlos. In Berlin und Brandenburg gibt es bislang kein anderes Angebot dieser Art. Das sollte sich ändern, meint Dr. Gerhard Jan Junge-Hülsing.
Wir sind ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also wir sind sozusagen ein beispielhaftes Projekt, das zeigen kann und soll der Politik, das ist super wichtig und es funktioniert.
Und damit kommen wir zum Sport. Bei bestem Wetter haben die Fußballer des Hamburger SV heute ihr letztes Heimspiel der Saison hinter sich gebracht. Im ausverkauften Volksparkstadion sahen die Fans am Ende einen 3:2 Erfolg ihres Teams über den SC Freiburg in der Kast.
Ja, die Freiburger haben als Europa-League-Finalist in dieser Saison ja gezeigt, dass sie Fußball spielen können, waren also nicht irgendein Gegner. Aber der HSV war heute einfach besser. Einer der Hamburger Torschützen, Fabio Baldé. Und er war vor allem von der Atmosphäre beim letzten Heimspiel des Jahres total begeistert.
Unglaublich. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir hier spielen, ist es ein Privileg. Aber man hat heute einmal mehr gesehen, was für eine Wucht und was für eine Power die Fans haben. Wir haben. Und ich glaube, als Gemeinschaft ist es sehr schwer, hier gegen uns zu bestehen. Und ich bin einfach überglücklich, mit so einem Support von den Fans, von den Familien zu spielen. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass wir heute sehr befreit gespielt haben.
Ja, kein Wunder, wo der Klassenerhalt doch schon vor diesem vorletzten Spieltag für den HSV klar war. Jetzt gleich könnte eine weitere Entscheidung fallen. Sollte der tabellenletzte Heidenheim in Köln verlieren, kann sich der Club nicht mehr retten und wäre abgestiegen. Allerdings sieht es aktuell nicht nach einer Heidenheimer Niederlage aus. Im Gegenteil, Heidenheim führt nämlich mit 2:1 Mitte der zweiten Halbzeit in Köln. In der Bundesliga der Frauen feierte Werder Bremen heute einen hohen 7:0 Sieg gegen Absteiger Jena. Und damit ist klar, die Bremerinnen werden die Saison als Tabellensechste beenden. Wir gehen in die zweite Fußball-Bundesliga der Männer. Da steht Preußen Münster nach einem 1:1 gegen Darmstadt als Absteiger fest. Der vorletzte Fürth musste sich Hertha BSC mit 1:2 geschlagen geben, ist also noch akut abstiegsgefährdet. Die überraschendste Niederlage des Tages, Aufstiegsanwärter Elversberg hat bei der gefährdeten Fortuna aus Düsseldorf mit 1:3 verloren. Darüber wird sich vor allem der Konkurrent im Aufstiegsrennen Hannover 96 freuen, Holger Gerska.
Damit gehen die SV Elversberg, Hannover 96 und der SC Paderborn punktgleich in den letzten Spieltag. Elversberg hat trotz der Niederlage in Düsseldorf immer noch die deutlich beste Tordifferenz und trifft am letzten Spieltag zu Hause auf Preußen Münster, den schon abgestiegenen Tabellenletzten. Hannover 96 hat auch ein Heimspiel. Mit einem Sieg gegen den 1. FC Nürnberg wäre die Relegation sehr realistisch. Ein Rechenbeispiel: gewinnt Hannover 1:0, müssten die viertplatzierten Paderborner in Darmstadt ein 5:0 schaffen. Im Abstiegskampf ist die Lage für Eintracht Braunschweig trotz des gestrigen Sieges gegen Dresden weiterhin gefährlich. Die Eintracht spielt nächste Woche bei den schon aufgestiegenen Schalkern. Mit einer knappen Niederlage wäre zumindest der Direktabstieg vermieden, denn die beiden Rivalen Fürth und Düsseldorf treffen direkt aufeinander, können also nicht beide gewinnen. Und dennoch, der Relegationsplatz 16 bleibt eine Option für die Braunschweiger, um ganz sicher sicher aus eigener Kraft in der Liga zu bleiben, müsste die Eintracht auf Schalke gewinnen.
Viel Drama also in der zweiten Liga, was den letzten Spieltag angeht. Drama hat Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev in seiner Karriere auch schon des Öfteren erlebt und vermutlich mehr als ihm lieb ist. Heute aber in Rom beim Masters-Turnier hat er kein Drama erlebt. Da ist er souverän ins Achtelfinale gekommen durch einen 6:1 und 6:4 Erfolg über den Belgier Brooks, Matthias Merget.
Alexander Zverev hat sich von seinen gesundheitlichen Problemen gut erholt. Der zweimalige Sieger des Turniers, der zuletzt über Fieber klagte, gewann sein zweites Match ohne Probleme. Zuvor hatte Zverev noch geschwächt gegen seinen Landsmann Daniel Altmaier gesiegt. Diesmal war sein Arbeitstag schon nach 74 Minuten beendet. Gegen den aufstrebenden Blocks hatte Zverev bereits beim Turnier in München in 2 Sätzen gewonnen.
Die Handballer des SC Magdeburg haben sich den ersten Matchball zur Meisterschaft erarbeitet. Nach einem hohen Sieg gegen Hamburg können sich die Magdeburger im kommenden Spiel schon vorzeitig zum Meister krönen. Direkt dahinter in der Tabelle mit 7 Punkten Rückstand stehen die Füchse Berlin auf Platz 2. Sie gewannen heute ebenfalls deutlich beim deutschen Rekordmeister THW Kiel. Thomas Koos berichtet von diesem Spiel.
Eine Niederlage, die am Ende wehtat, denn der THW hielt 49 Minuten richtig gut mit gegen die Füchse aus Berlin. Da war es spannend, da war es eng, da stand es 25:25, aber in den letzten 10 Minuten dann zu viele Fehler. Es fehlte vielleicht auch ein bisschen beim ersatzgeschwächten Team von Philipp Biecher die Kraft. Und so ging dieses Spiel am Ende deutlich verloren. Die Kieler müssen also jetzt um Platz 5 zittern. Die Füchse bleiben im Rennen um die Champions-League-Qualifikation dicht dran an den Flensburgern. Und das ist auch gut für den THW Kiel. Das ist doch das Beste bei dieser Niederlage vor den 10.000 Besuchern. Also Kiel mit der 7. Saisonniederlage und steckt weiter in der Bundesliga-Krise.
Bei der Italien-Rundfahrt der Radprofis, dem Giro d'Italia, ging heute der Abstecher nach Bulgarien zu Ende. Sieger auf der 3. Etappe wurde der Franzose Paul Magnier. Das rosa Trikot des Gesamtführenden behält der Uruguayer Thomas Silva. Morgen steht der erste Ruhetag beim Giro an, ehe es dann am Dienstag weitergeht.
Danke an Ina Kast.